Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh.
Wir warten weiter auf den Beschluss des Bundestages zum Gesetz zur Digitalisierung des Gesundheitswesens. Das ist das Gesetzpaket von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, in dem es unter anderem darum geht, wie Gesundheits-Apps besser genutzt werden können, zum Beispiel eben für Menschen mit Bluthochdruck. Es geht um Online-Sprechstunden, es geht aber auch um die potenzielle Nutzung der Daten von rund 73 Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland. Kerstin Hildebrand aus unserer Redaktion, die verfolgt das Thema den ganzen Tag lang. Frau Hildebrand, hat der Bundestag mittlerweile abgestimmt?
Nee, Herr Ramloh, ich muss Sie leider enttäuschen. Eben lief die Debatte noch, als ich ins Studio kam. Aber ich denke mal, bei der Mehrheit im Bundestag der Regierungskoalition dürfte es keine Zweifel geben.
Was sind denn die Kernpunkte der Kritik an diesem riesigen Gesetzespaket?
Na, es gibt vor allem datenschutzrechtliche Bedenken, wie sie zum Beispiel der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach gerade in der Debatte geäußert hat. Also die Sorge, dass gesammelte Daten gehackt werden können. Dahinter steckt auch die Angst, dass wir als Patienten uns quasi nackig machen, also die Angst vom gläsernen Patienten, dass wir gar nicht wissen, was mit unseren Daten passiert und was da gesammelt wird. Der Gesundheitsminister hat allerdings immer wieder auch schon im Vorfeld betont, dass es nicht um Behandlungsdaten geht, sondern um Informationen wie Alter, Geschlecht, Wohnort und verordnete Behandlungen. Ich fand ganz interessant, was heute die Medizinethikerin Sabine Saloch im Deutschlandfunk gesagt hat.
Es gibt Ängste, die mit dieser Digitalisierung in Verbindung stehen. Da hat sich tatsächlich in den letzten Jahren gezeigt, dass Forschungen, die mit großen Datenmengen operieren, es notwendig machen, auch forschungsethische Prinzipien zu überdenken. Es gibt aber aus meiner Sicht Prinzipien in der Forschungsethik, hinter die wir nicht zurückfallen sollten. Und das ist etwa der Gedanke der Freiwilligkeit. Es muss freiwillig bleiben, ob jemand an einem Forschungsvorhaben teilnimmt oder nicht.
Ja, und deswegen hat Sabine Saloch auch eine Widerspruchslösung gefordert, also nicht nur sie. Und sie meinte, das wäre die Minimalanforderung an das Gesetz. Es gibt allerdings auch Stimmen, die eine Widerspruchslösung durchaus kritisch sehen. Die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler war heute in der Mittagssendung bei uns zu Gast und sie gab zu bedenken.
Naja, das Problem ist natürlich, sobald man ein Widerspruchsrecht einführt, dann kriegt man eine viel geringere Datenzahl. Und das macht diese Daten dann für die Forschung teilweise unbrauchbar.
Das sind jetzt erste Eindrücke aus dem Programm bei uns hier im Laufe des Tages. Kerstin Hildebrand hat sich das alles angeschaut und zugehört hat Erwin Böttinger. Er leitet das Digital Health Center am Hasso-Plattner-Institut. Guten Abend, Herr Böttinger.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Böttinger, wir haben jetzt viel Kritik an dem Datenpaket des Gesundheitsministers gehört. Was ist Ihre Einstellung? Ist dieses Paket ein Fortschritt für die Gesundheit der Bürger oder dann doch eher ein Paket, was hintenrum unsere Datensicherheit gefährdet?
Dieses Paket ist ein Fortschritt für Deutschland, ein Fortschritt insbesondere für die Bürger und Bürgerinnen in diesem Land hinsichtlich einer Modernisierung der Gesundheitsversorgung. Wir müssen klar feststellen, dass Deutschland bisher im Bereich E-Health, Digitalisierung, Gesundheitswesen, aber insgesamt auch wirklich im hinteren Feld ist im Vergleich mit anderen Ländern in der EU und darüber hinaus. Dieses Gesetz bringt uns jetzt zumindest einen Anschluss. Es hat noch viele Lücken, also da gibt es noch viel zu tun. Aber es ist insgesamt ein erster Fortschritt in die richtige Richtung. Bezüglich der Datensicherheit, also da muss ich sagen, ich habe die Debatten und die über die sozialen Medien, über die verschiedenen Kanäle das auch sehr intensiv verfolgt in den letzten Wochen. Und ich muss schon sagen, aus der Sicht einer Fachperson wird da schon sehr viel Unsinn und sehr viel Unkenntnis und sehr viel Missinformation verbreitet.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel handelt es sich bei den Daten, die die Kassen haben, zu den Versicherten, um Abrechnungsdaten. Also das sind nicht die primären Daten aus dem Praxisinformationssystem beim Doktor, beim Arzt oder aus dem Krankenhausinformationssystem im Krankenhaus, sondern das sind sekundäre Daten, die an die Kassen übermittelt werden von den Versorgungseinrichtungen. Und diese Daten werden bisher schon weitgehend für viele Analysen genutzt, eben nur in einer sogenannten zerstückelten Art und Weise, fragmentiert. Bisher ist es nicht möglich, es gibt keine Grundlage, die Daten in der Gesamtheit zu analysieren, insbesondere in longitudinalen, also in Langzeitverlaufsanalysen über Sektorengrenzen hinweg. Das ist bisher nicht möglich, eben weil die Daten so fragmentiert sind. Das soll in diesem Gesetz ermöglicht werden und das ist ein Fortschritt. Wo ich Probleme sehe, ist, dass jetzt nach dem letzten Stand und nach dem letzten Kompromiss, ja, die Regelung jetzt abgeändert wurde, dass die Pseudonymisierung, das heißt das Entfernen von personenbezogenen Daten, dass die jetzt schon bei den Krankenkassen erfolgen soll, was ich für einen Fehler halte.
Warum?
Denn dadurch werden erstens Bruchstellen geschaffen, das heißt, die Daten, wenn sie die Krankenkassen pseudonymisiert verlassen, sind nicht weiter vernetzbar. Und wir würden uns aus der Forschung insbesondere und was uns als Forscher motiviert, ist natürlich neue Erkenntnisse für bessere Gesundheit und bessere Gesundheitsversorgung zu gewinnen. Das motiviert uns ja und das ist im Sinne der Bürger und Bürgerinnen. Was jetzt nicht mehr möglich ist, ist eine Verlinkung der Daten mit anderen wesentlichen Gesundheitsdaten, zum Beispiel Registerdaten in der Transplantation, ja, in Krebsregister, wodurch ein enormer Mehrwert erzielt werden könnte, um Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich.
Aber Herr Böttiger, dann klingen Sie doch sehr nach einem, und das sind Sie ja nun auch mal, ein Forscher, der sehr schaut danach, wie effektiv sind die Daten zu nutzen. Mit Blick nochmal auf die Ängste der Menschen, der 73 Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland, können Sie die auch nachvollziehen?
Also, ich meine, die Ängste werden angeführt, ja. Ich spreche viel mit Personen, Gesunden, als auch mit Personen mit Erkrankungen, Diagnosen, chronischen Erkrankungen. Ich stelle schon fest, dass die Ängste bei denen, die unter Erkrankungen leiden, sehr viel geringer sind. Das geht so weit, dass die sagen, um Himmels Willen, bitte macht doch was mit diesen Daten, nutzt die Personen wie ich, die von Diabetes oder anderen chronischen Erkrankungen betroffen sind, würden uns nichts mehr wünschen, als dass wir diesen Krankheiten endlich Herr werden würden.
Aber Angst vor Missbrauch erleben Sie nicht? Also was Sie beschreiben, ist natürlich klar, Menschen, die krank sind, erhoffen sich natürlich ja, also die Lösung. Aber es gibt doch auch Menschen, die sagen, ich möchte auch nicht, dass meine Daten dann missbraucht werden können.
Ja, also immer wieder kommen wir zu diesem Totschlagargument Datenmissbrauch. Und es ist wirklich mittlerweile schon eine deutsch-spezifische Diskussion. Gehen wir in andere EU-Länder, wo die gleichen Datenschutzgrundverordnungsregelungen gelten, nämlich die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Gehen wir nach Finnland, gehen wir nach Estland, nach Dänemark, ja. Es scheint in diesen Gesellschaften diese Ängste nicht in diesem Ausmaß zu geben. Dort wird genau das schon lange gemacht, ja, wo das Gesetz jetzt hier einen ersten Schritt hingehen möchte. Und dass wir jetzt in Deutschland in der öffentlichen Debatte und im Parlament mit einigen Abgeordneten wieder diese Angstdebatte vornehmlich führen und weniger die Nutzendebatte, das ist schon sehr bedenklich. Das scheint schon ein deutsch-spezifisches Phänomen zu sein, nicht ein Phänomen von Menschen grundsätzlich. Und woher diese Ängste kommt, muss man sich hinterfragen. Ja? Die können ja auch geschürt werden. Also es gibt ja auch Umfragen, die sagen, dass 75% der Deutschen sehr gerne ihre Daten der Forschung zur Verfügung stellen würden. Und diese Ängste gehen ja immer davon aus, dass es überall Personen und Entitäten gibt, die die Daten missbrauchen wollen. Also das ist doch ein hypothetisch und theoretisches, nicht quantifizierbares Risiko, dem ganz konkreter Nutzen gegenübersteht, den wir quantifizieren können, den wir vertreten können. Und in meiner Auffassung ist die Nutzen-Risiko-Abwägung hier eindeutig im Sinne der Nutzung der Daten zum Verbessern der Medizin und der Behandlungen. Also von daher, Ängste ja, die gibt es wohl, die werden immer wieder angeführt. Aber warum gerade in Deutschland das anders sein soll mit den Gesundheitsdaten als in anderen EU-Ländern oder in Japan, das erschließt sich mir nicht.
Erwin Böttiger möchte also mehr auf die Chancen schauen und weniger auf die Risiken. Er leitet das Digital Health Center am Hasso-Plattner-Institut. Herr Böttinger, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Es war eine der spektakulärsten Fluchten aus der DDR. Ein 32 Meter hoher, selbstgebauter Heißluftballon. Und darin sitzen zwei Familien. 1979 war das. Und letztes Jahr ist diese Geschichte in die deutschen Kinos gekommen.
Damit fliegen wir in den Westen.
Aber was, wenn die Soldaten auf uns schießen?
Ja, wir müssen höher. Durch die Wolken.
Jetzt gibt es eine zweite Kinorunde anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls. Und gemacht hat diesen Film der Komiker und Regisseur Michael Bulli-Herbig. Wir konnten vor der Sendung mit ihm sprechen und ich wollte zuerst wissen, ob er das eigentlich nachvollziehen kann, dass diese Familien für ihre Freiheit ihr Leben riskiert haben. Er hat die Familien nämlich während der Vorbereitungen zum Film kennengelernt.
Das ist ja eine längere Geschichte. Also ich habe mich allein mit der Story schon einige Jahre beschäftigt. Ich war damals 11. als das passiert ist und konnte das politisch nicht zuordnen, habe das aber unheimlich aufregend und spannend gefunden, als ich später die erste Verfilmung gesehen hatte in den 80ern. Und mir war eben wichtig, dass die beiden Familien mit im Boot sind, also dass man sozusagen sich da Beratung holt, in keine Fettnäpfchen steigt, gerade ich als Westdeutscher, der jetzt eine Geschichte erzählt, die sozusagen über zwei ostdeutsche Familien erzählt. Und da war es mir natürlich wichtig, von denen so eine Art grünes Licht zu bekommen, dass ich diesen Film auch machen darf. Und ich habe dann den Herrn Strelzig vor fast schon 6-7 Jahre her das erste Mal getroffen. Und ich war angenehm überrascht, wie offen sie waren. Und leider ist der Peter Strelzig vor 2 Jahren verstorben, konnte den Film auch nie sehen. Aber ich hatte so das letzte große Interview mit ihm führen können. Und ich habe so eine ganz typische Wessi-Frage gestellt, sage ich mal. Ich saß da und das Gespräch ging los mit der Frage, warum? Und das würde ich heute gar nicht mehr fragen, nach all den Geschichten, die ich gehört habe. Ich habe mich jetzt 5-6 Jahre damit intensiv auseinandergesetzt und mir viele Geschichten angehört. Und diese Frage, warum man sozusagen das riskiert, um in Freiheit leben zu können, diese Frage, die stelle ich heute gar nicht mehr.
Warum nicht?
Naja, weil ich kann das auf eine gewisse Art und Weise natürlich nachvollziehen. Ich habe es selber nicht erlebt. Ja. Ich bin also recht, obwohl ich bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen bin, doch recht behütet im Westen aufgewachsen. Wir hatten keinen Kontakt zur ehemaligen DDR, weder Freunde noch Verwandte. Für mich war diese Freiheit eine Selbstverständlichkeit. Aber wenn man diese Geschichten eben so hört, gerade sowohl die Familie Wetzel oder Strelzig, denen ging es ja eigentlich jetzt oberflächlich auf den ersten Blick ja gar nicht so schlecht. Ne? Die hatten ein Auto, die hatten auch noch Häuschen. Aber irgendwann ist das alles nicht mehr relevant, sondern irgendwann ist der Drang und der Wunsch so groß nach Freiheit und nach Selbstbestimmung, sagen können, was man will, was man denkt, dass man alles aufs Spiel setzt, um das endlich erreichen zu können.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Sie als Wessi nicht in Fettnäpfchen treten wollen. Hatten Sie das Gefühl, dass da eine reelle Gefahr besteht?
Na klar. Also gerade jetzt habe ich natürlich in den letzten 15 oder 20 Jahren meine Brötchen hauptsächlich mit Komödie verdient und habe im Grunde eigentlich hauptsächlich Comedy gemacht. Und jetzt kommt da jemand daher und die Gefahr, dass jemand, gerade der im Osten Deutschlands aufgewachsen ist, damals sagen könnte, ja, jetzt kommt der Herbig daher und der will uns jetzt kommt der Komiker aus Bayern, der will uns jetzt erzählen, wie die DDR funktioniert hat. Und da wollte ich eben überhaupt kein Risiko eingehen. Deswegen war das gut, dass man so 6-7 Jahre Vorbereitungszeit hatte, dass man Berater hatte, dass man viele Gespräche geführt hat. Ich bin sogar am Ende noch, als das Drehbuch soweit war, dass man es eigentlich drehen kann, bin ich nochmal mit dem Leander Hausmann, der auch selber Drehbuchautor ist, Theaterregisseur, Filmemacher ist und der den Osten ja sehr gut kennt, weil er nicht nur dort aufgewachsen ist, sondern auch die Themen auch schon inszeniert hat, bin ich mit ihm nochmal 2 Wochen dieses Buch durchgegangen, damit der Film die richtige Tonalität hat. Wir haben Teammitglieder gehabt, die diese Welt noch kannten oder kennen, auch vor der Kamera, gerade Thomas Kretschmann, der ja den Oberstleutnant spielt, den Stasi-Mann, der ja selbst eine Fluchtgeschichte hat. Mhm. Das war für mich ganz wichtig, dass wir da so eine DNA drin haben, dass das auf gepaart mit jemandem wie mir, der den Blick von außen drauf hat, der sich das so erarbeitet, das fand ich eine spannende Mischung.
Also 30 Jahre nach dem Mauerfall oder knapp 30 Jahre vor dem Mauerfall hatten Sie schon noch das Gefühl, ich muss da extrem vorsichtig sein.
Das ist ein ganz sensibles Thema, klar. Ja. Ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass eine Menge Leute in Ostdeutschland immer noch das Gefühl haben, wahrscheinlich auch zu Recht, dass sie so übergangen wurden, ne? Dass die Geschichten jetzt, die man über Deutschland erzählt, immer aus so einer westlichen Perspektive erzählt werden. Und deswegen habe ich schon versucht, das sehr sensibel und eher konzentriert auf die Familien zu erzählen und gar nicht so sehr mir ein Urteil zu erlauben, sondern da geht es um zwei Familien, die nichts anderes wollen als in Freiheit leben. Und das war am Ende das Thema des Films, Verantwortung.
Wie ist denn dann Ihr Verständnis auch über die ehemalige DDR gewachsen in diesem langen Prozess? Auch vor dem Hintergrund, dass Sie sagen, Sie wollten da unvoreingenommen rangehen und Sie wollten da auch vor allem nicht überheblich an dieses Thema herangehen.
Na, ich hatte jetzt schon den Eindruck, dass das bis dato zumindest bei mir eine relativ oberflächliche Betrachtung war. Ne? Weil, wie gesagt, für mich hat sich ja nichts verändert seit der Wiedervereinigung. Mhm. Ich fand es toll, ich fand das großartig, ich fand gerade 1990 ein tolles Jahr. Ne? Da sind wir auch noch Fußballweltmeister geworden. Also da herrschte so eine Aufbruchsstimmung, es war alles optimistisch, alles positiv. So, und ich habe das so mitgenommen in meinem Leben und habe mich, wie gesagt, gar nicht so sehr damit auseinandergesetzt. Auch wenn ich mit anderen Filmen davor, mit meinen Komödien im Osten war. Ich fand das toll, wie sich da Dinge entwickelt haben, aber ich habe natürlich nicht die Details gesehen und ich kann mir überhaupt kein Urteil erlauben, wie sich das angefühlt hat. Ich kann nicht sagen, hätte ich auch gemacht, hätte ich anders gemacht. Ich war nie in der Situation. Aber ich hab so das Gefühl, dass das alles natürlich auch Einzelschicksale sind und viel immer mit einer Erwartungshaltung zu tun hat. Also es gibt Leute, die, nehmen wir mal den Günter Wetzel, ne, das war ein Familienvater von diesen beiden Familien, die in den Ballon geflohen sind. Der hat seine Chance genutzt, der hat sich ein Leben aufgebaut mit Selbstbestimmung, der hat seine Träume erfüllt. Aber ich glaube, es gibt eine Menge Leute auch, die sind mit einer anderen Erwartungshaltung, ich möchte nicht mal sagen mit einer falschen, sondern einfach schlichtweg mit einer anderen Hoffnung, mit einer anderen Erwartungshaltung in diese Wiedervereinigung reingegangen und sind womöglich enttäuscht worden. Und deswegen kann man das nicht alles so pauschalisieren, finde ich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Katrin Heise.
Die Spitzen wichtiger Museen in Deutschland wollen mehr Klimaschutz in ihren Häusern. Das geht aus einem offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters hervor. 2 Dutzend Direktorinnen und Direktoren führender Museen, Kultureinrichtungen und Institute fordern eine zentrale Taskforce, die sich einzig den klimapolitischen Herausforderungen in Museen und anderen öffentlichen Ausstellungshäusern widmet. Der Kulturbetrieb wolle zur Ressource im Kampf gegen Umweltzerstörung werden. Yilmaz Djivior vom Museum Ludwig erklärte gegenüber Deutschlandfunk:
Mir ist auch die Ambivalenz dieser Formulierung bewusst, denn wir stehen natürlich gleichzeitig auch dafür, dass wir nicht wollen, dass die Kunst instrumentalisiert wird. Aber im Zweifelsfalle würde ich sagen, wenn die Kunst, sagen wir, instrumentalisiert werden kann, um ein größeres ökologisches Bewusstsein zu schaffen, dann würde ich in diesem Falle das eingehen und die Kunst instrumentalisieren lassen.
Zu den Erstunterzeichnern des Briefes zählen Museumschefs aus Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, Berlin und Chemnitz. Für Friedenspreisträger Navid Kermani ist der derzeitige Erfolg der AfD eine Reaktion auf die Öffnung Deutschlands in den vorhergehenden Jahrzehnten. Jeder Pendelschlag in die eine Richtung bewirkt eine Bewegung in die andere, so Kermani. Deutschland sei in den letzten Jahren weltoffener und kulturell vielfältiger geworden. Allerdings polarisiere sich die Gesellschaft heute stärker als vor 10 Jahren. Kermani sprach sich dafür aus, mit AfD-Wählern im Gespräch zu bleiben. Autor und Zeichner Max Beitinger ist 2020 Preisträger des Comicbuchpreises der Berthold-Leibinger-Stiftung. Ausgezeichnet wird er mit seinem Band Sibylla. Die Graphic Novel greift die Geschichte der Dichterin Sibylla Schwarz aus dem 17. Jahrhundert auf. Beitinger zeige, wie frisch und leichtfüßig ein biografischer Comic daherkommen könne, so die Jury. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert, er wird zum 6. Mal verliehen und geht jeweils an unveröffentlichte deutschsprachige Comics, deren Fertigstellung absehbar ist. Max Beitinger arbeitet als freischaffender Illustrator in Leipzig. James Dean wird 64 Jahre nach seinem Unfalltod in einem Action-Drama zum Vietnamkrieg auftreten. Das berichtete das Fachmagazin Hollywood Reporter. Der Filmstar, der 1955 ums Leben kam, soll mit Hilfe von Computertechnik in den Film integriert werden. Dafür nutzt das Unternehmen Magic City Films alte Drehsequenzen und Fotos. Filmkritiker Thomas Klein zeigte sich gegenüber Deutschlandfunk Kultur skeptisch.
Natürlich sind nicht nur Schauspieler auch betroffen, was es eventuell für sie bedeuten könnte, weil im Grunde genommen heißt es für jeden größeren Superstar, ich sage jetzt mal Leonardo DiCaprio, langfristig ja auch, wenn der irgendwann mal keine Lust mehr hat, wenn er vielleicht verstorben ist, kann es gut und gerne passieren, dass der Produzent sagt, wenn der das Original nicht zur Verfügung steht, holen wir es uns halt von der Festplatte. Das finde ich auch relativ bedenklich.
Die Produzenten des Films Finding Jack erhielten die Zustimmung von Deans Familie.
Die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat heute eine Grundsatzrede an der Universität der Bundeswehr in München gehalten. Sie hat erneut ein stärkeres Engagement Deutschlands in der Welt gefordert. Deutschland müsse den Mut haben, die Rolle der Gestaltungsmacht anzunehmen und könne nicht nur am Rande stehen. In dem Rahmen hat sie auch Folgendes gesagt.
So ein nationaler Sicherheitsrat würde unsere Beiträge zur internationalen Krisenbewältigung schneller und effektiver zur Wirkung bringen. Und ich will gleich dazu sagen, damit kein Missverständnis entsteht: Entscheidungen über Einsätze der Bundeswehr würden und werden natürlich nach wie vor von einem Mandat des Deutschen Bundestages abhängen.
Ein nationaler Sicherheitsrat, da muss man schnell an die USA denken. Da ist der nationale Sicherheitsrat ja ein sehr wichtiges Gremium. Klaus Remme ist in unserem Hauptstadtstudio. Herr Remme, braucht Deutschland auch so einen nationalen Sicherheitsrat?
Na, die Bundesverteidigungsministerin ist offensichtlich der Ansicht. Man muss dazu sagen, dass diese Idee keine ganz neue ist. Die CDU hat sie mehrfach vorgeschlagen, also diese Idee eines Sicherheitsrates. Und wenn jemand sagt, langsam, das haben wir doch schon, dann ist vermutlich der Bundessicherheitsrat gemeint. Den gibt es in der Tat. Da sind mehrere Ministerien vertreten. Der tagt regelmäßig. Er tagt vor allen Dingen geheim. Und er befasst sich fast ausschließlich mit der Frage von Rüstungsexporten, also der Frage, in welche Länder wollen wir Exporte genehmigen oder nicht. Das ist, sagen wir mal, vom Spektrum her weitaus enger als das, was Annegret Kramp-Karrenbauer vorschwebt. Ihr geht es darum, Instrumente von, wie sagte sie es heute, Diplomatie, Militär, Wirtschaft, Handel, innerer Sicherheit und Entwicklungszusammenarbeit zu koordinieren. Das könne so ein Sicherheitsrat leisten. Angela Merkel hat das wenig später kommentiert und hat gesagt, ja, das haben wir schon mal vorgeschlagen, das kriegen wir nur mit dem Koalitionspartner nicht hin und deshalb glaube ich, dass die Erfolgschancen gering sind.
Das passt ja aber in den grundsätzlichen Tenor der Bundesverteidigungsministerin. Sie hat ja auch heute wieder gesagt, Deutschland müsse auch die Rolle der Gestaltungsmacht annehmen. Und dann hat sie auch wieder über die 2% gesprochen, die Deutschland ja im Rahmen der NATO zahlen soll für Verteidigungsausgaben. Und da hat sie ein konkretes Datum genannt. Das ist fast ein bisschen untergegangen hinter diesem nationalen Sicherheitsrat.
Ja, sie hat für mehr Glaubwürdigkeit plädiert. Sie hat gesagt, wenn Rot-Schwarz, und so war das 2014 in Form von Steinmeier und von der Leyen und auch Gauck war beteiligt, für mehr internationale Verantwortung plädieren, dann ist das ein Versprechen gewesen, das noch nicht vollständig eingelöst worden ist.
Unsere Absichtserklärungen und strategischen Konzepte stimmen nicht immer und nicht vollständig mit unserem tatsächlichen Handeln überein. Das gilt insbesondere für unsere militärischen Beiträge, geht aber darüber hinaus.
So, und bei diesem Thema Militärbeiträge, da sind wir schnell beim 2% Ausgabenziel, zu dem sich Deutschland mal bekannt hat, von dem wir aber meilenweit entfernt sind. Kramp-Karrenbauer dazu.
Wenn wir sehr realistisch ins Auge fassen, wie lange wir brauchen, bis neue Waffensysteme kommen, bis Weiterentwicklungen passieren und eingeführt sind, dann brauchen wir die Zeitachse bis 2031. Und deswegen macht es Sinn, dass wir das Ziel 2% in 2031 erreichen.
Das ist also das Ziel, was sie definiert hat. Das sind zusätzlich zu den Steigerungen, die wir in den letzten Jahren im Verteidigungshaushalt erfahren haben, noch einmal Dutzende von Milliarden mehr. Es ist völlig klar, der jetzige Koalitionspartner wird das nicht mittragen.
Es geht ja hier auch um die Zukunft der NATO, die Zukunftsfähigkeit der NATO. Und der französische Präsident Emmanuel Macron wird da heute in der britischen Zeitschrift The Economist zitiert mit folgendem Satz: Was wir derzeit erleben, ist der Hirntod der NATO. Können diese 2% da überhaupt eine Antwort auf so eine extreme Aussage sein?
Ja, in der Tat. Das ist ein Interview, das in diesen Tag platzte. Wir waren eigentlich gespannt, was Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, der ja in Berlin ist, zu einer solch drastischen Wortwahl sagen würde. Er hat sich in der Pressekonferenz an der Seite von Angela Merkel eben geäußert, hat dieses Wort nicht nochmal aufgegriffen, aber hat gesagt, jeder Versuch, Europa von den USA zu trennen, schwächt das Bündnis, aber möglicherweise auch riskiert eventuell auch eine innereuropäische Teilung. Das war seine Warnung, während Angela Merkel sagte, ja, tatsächlich, Macron hat drastische Worte gewählt, das ist nicht meine Sichtweite, auch wenn es Probleme gibt, wo wir uns zusammenraufen müssen.
Klaus Remme aus unserem Hauptstadtstudio mit Einschätzungen zum Hirntod der NATO und zu Annegret Kramp-Karrenbauer. Herzlichen Dank. Die Oscars sind zu weiß. Das war die Kritik vor 3 Jahren am wichtigsten Filmpreis der Welt, weil damals kein afroamerikanischer Schauspieler oder auch keine Schauspielerin nominiert war. Seitdem kämpft die Oscar Academy mit einem Image-Problem. Und das wird jetzt neu befeuert mit einer Nicht-Nominierung in der Kategorie Bester internationaler Film. Dunja Sadaki.
You're a businesswoman. You've always been able to do anything you put your mind to.
Ein Film aus der Schmiede der zweitgrößten Filmindustrie der Welt, Nollywood. Nigerias Filmindustrie produziert mehr Filme als das amerikanische Hollywood. Die Filme bisher meist low budget und innerhalb weniger Tage produziert. Die Lionheart-Regisseurin Genevieve Nagy ist eine der großen Nollywood-Stars und spielt in ihrem Regiedebüt selbst die Hauptrolle. Lionheart wurde auf Festivals gefeiert. Er ist die erste Eigenproduktion der Streaming-Plattform Netflix, die aus Afrika stammt. Gleichzeitig war Lionheart der erste nigerianische Film, den das Land jemals bei den Oscars eingereicht hat. Doch Anfang November teilte die für die Oscars zuständige Academy mit, dass Lionheart nicht für Nigeria bei den Oscars in der Kategorie Bester internationaler Film antreten darf. Die Begründung: Im 95 Minuten langen Film werde zu viel Englisch gesprochen. Die Entscheidung sorgte in Nigeria für Unmut. Auf Twitter ließ Regisseurin Genevieve Nagy ihrer Wut freien Lauf.
Dieser Film repräsentiert die Art, wie wir in Nigeria sprechen. Das beinhaltet Englisch, das als Brücke wirkt zwischen mehr als 500 gesprochenen Sprachen im Land. Das macht uns zu einem Nigeria. Wir haben uns nicht ausgesucht, wer uns kolonialisiert hat.
Im Film Lionheart sprechen die Menschen zwar hauptsächlich Englisch, aber auch Igbo, eine Landessprache, die vor allem im Osten des Landes gesprochen wird. Insgesamt kennt Nigeria zahlreiche Landessprachen. Im Alltag sprechen viele Englisch. Es ist die offizielle Amts- und Verkehrssprache des Landes, ein Überbleibsel der einstigen britischen Kolonie. Viele Kritiker werfen der amerikanischen Akademie nun Geschichtsvergessenheit und Ignoranz vor. Vor allem in sozialen Medien formiert sich Kritik.
Ein nigerianischer Film in Englisch kann keinen Oscar in der Auslandskategorie gewinnen, weil er nicht ausländisch genug ist.
Heißt es zum Beispiel dort von einer nigerianisch-amerikanischen Journalistin.
Kolonialherren lieben es anscheinend, die Kolonialisierten dafür zu bestrafen, dass sie kolonialisiert wurden.
Aber nicht nur in sozialen Medien ärgert man sich über die Entscheidung des Oscar-Komitees. In der nigerianischen Hauptstadt Abuja stößt sie auch bei Journalist Frank Adufo auf Unverständnis. Seine Bedenken.
It came to me with some level of shock.
Mich hat das schockiert. Ich denke, die englische Sprache verbindet die sprachliche Vielfalt in Nigeria. Wir sprechen offiziell Englisch. Wir haben eine hohe Rate an Analphabeten und ich denke, viele von uns könnten einem Film mit Untertiteln deshalb nicht folgen.
Ein Passant in den Straßen Abujas hingegen kann die Entscheidung der Akademie nachvollziehen.
Ich denke, darin lag schon eine Schwäche, unsere Verkehrssprache anstatt unserer lokalen Sprachen zu verwenden. Wir sollten zeigen, das kommt doch von irgendwoher, anstatt selbst auch noch so zu tun, als ob wir Englisch wären. Das sind wir doch gar nicht.
Zum gleichen Schluss kommt auch ein Schauspieler des Films Lionheart, Sani Mwazu.
Ich war enttäuscht, um es vorsichtig zu sagen. Wir brauchen mehr Filme in einem Format wie Lionheart, aber in lokalen Sprachen. Nigeria ist mit über 500 Sprachen gesegnet. Manche davon wie Yoruba, Hausa oder Igbo sind stark in Filmen vertreten. Deshalb müssen wir herausragende Filme produzieren, die die ganze Welt erobern, in unseren eigenen lokalen Sprachen. Ich denke, das sind die Lehren daraus.
Dabei hatte das Oscar-Komitee erst im Frühjahr seine Kategorie Bester fremdsprachiger Film in Bester internationaler Film umbenannt. Also eigentlich kein Grund, einen afrikanischen Film aufgrund seiner offiziellen Landessprache auszuschließen, finden Kritiker.
Der Bundestag hat heute über Hasskriminalität diskutiert und über Gewalt im Netz. Das sind auch Themen der Justizminister aus Bund und Ländern, die sich seit heute zu ihrer Herbsttagung treffen. Dass wir darüber sprechen müssen, dass gehandelt werden muss, das zeigt sich auch daran, dass wir in den letzten Tagen und Wochen immer öfter gehört haben über offene Morddrohungen an Politikerinnen und Politikern. Der SPD-Politiker Michael Roth ist der Neueste auf dieser Liste. Er hat heute sehr eindrücklich über die Drohungen gegen ihn gesprochen. Er soll auf einer Liste stehen, man werde ihn abstechen und ihm dann ein Hakenkreuz in die Stirn ritzen. Das hat er zuerst auf Twitter berichtet und dann hat er heute dem rbb-Inforadio ein sehr eindrückliches Interview gegeben, das wir jetzt in Auszügen wiederholen wollen. Er sagte zuerst einmal, er habe tief durchgeatmet, als er die Drohungen gegen sich gelesen habe.
Sowas bekommt man ja nicht aller Tage, Aber ich habe dann auch gleich umgeschaltet und gesagt, die machen mich jetzt nicht mundtot. Es soll ja hier ganz bewusst ein Klima der Angst erzeugt werden. Das bezieht sich ja nicht alleine auf mich, sondern das bezieht sich ja auf ganz viele engagierte Demokratinnen und Demokraten auf allen politischen Ebenen, die eben nicht schweigen, wenn irgendwo Antisemitismus, Rassismus und Nationalismus rausposaunt werden. Ich wollte eben auch andere daran teilhaben lassen, dass in unserem Land heutzutage Dinge gesagt werden und leider auch getan werden, die vielleicht vor wenigen Jahren noch unvorstellbar schienen. Es soll niemand sagen, er hätte nicht gewusst, was Menschen anderen Menschen androhen. Und wir alle wissen aus den vergangenen Entwicklungen heraus, dass bisweilen leider auch aus Worten Taten werden können.
Da bezieht er sich natürlich auf Walter Lübcke von der CDU, der ermordet worden ist. Roth hat auch weiter gesagt, dass der Staat mit aller Härte gegen solche Drohungen vorgehen müsse und auch die Gesellschaft als Gesamtes wachsam sein solle.
Denn das Schlimmste, was wir jetzt erleben würden, wäre, wenn alle schweigen. Es gibt eine kleine radikale Minderheit, die ist antisemitisch, die ist rassistisch, die ist nationalistisch. Aber die schweigende Mehrheit, die für Demokratie und Freiheit eintritt und für Vielfalt in unserem Land eintritt, die muss eben lauter werden. Ich glaube, dass solche Drohungen natürlich nur eines zum Ziel haben, vielleicht noch gar nicht mal mich unbedingt umzubringen oder andere umzubringen, sondern Angst zu erzeugen. Und wir dürfen keine Angst haben in dieser Gesellschaft, sondern wir müssen jetzt auch unserer Verantwortung als Demokratinnen und Demokraten gerecht werden. Wir müssen etwas tun und wir müssen aufstehen.
Der SPD-Politiker Michael Roth über die Morddrohungen gegen ihn heute im rbb-Inforadio. Weniger Bundestagsabgeordnete, weniger Minister, weniger Staatssekretäre, weniger Wahltermine, dafür mehr Bürgerbeteiligung. Das sind keine neuen Vorschläge, die Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute in der Rheinischen Post macht. Aber sie sind sehr eindrücklich begründet. Er sagt, wenn die Parteien Vertrauen zurückgewinnen wollen, dann müssen sich die politischen Abläufe in Deutschland grundlegend ändern. Sophie von der Tann fasst den Essay des Bundeswirtschaftsministers zusammen.
Es gehe um grundlegende Fragen des Vertrauens und der Akzeptanz. Konkret fordert Altmaier, dass die Zahl der Abgeordneten alle 4 Jahre um 40 Sitze reduziert wird, die Zahl der Minister auf 15 festgeschrieben wird und die Zahl der Staatssekretäre und Regierungsbeauftragten um 1/3 reduziert wird. Und die Anzahl von Wahlterminen müsse stärker konzentriert und zusammengefasst werden.
Weniger Minister, weniger Abgeordnete, weniger Wahltermine, das sind die Vorschläge von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Und mitgehört hat Florian Meinl. Er ist Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität Würzburg. Hallo Herr Meinl.
Schönen guten Tag.
Hat Peter Altmaier recht, weniger ist mehr?
Naja, zunächst mal finde ich es wichtig, dass ein Politiker der ersten Reihe das Problem, was wir jetzt mit der Thüringen-Wahl bekommen haben, wirklich mal in seiner ganzen Dimension beim Namen nennt. Weil wir jetzt einmal in einem Bundesland die Situation haben, die wir eigentlich seit der Weimarer Zeit nicht mehr hatten in Deutschland, nämlich dass die Parteien mit einer uneingeschränkt loyalen Haltung zum parlamentarischen System zusammengenommen keine Mehrheit mehr haben. Was ja bedeutet, dass die Parteien, die teilweise illoyal zum parlamentarischen System eben sind, eben die Mehrheit haben. Und wichtig scheint mir an diesem Meinungsbeitrag auch zu sein, dass er eben sagt, dass das, was in Frankreich, was in Italien, was in den USA abläuft, nicht irgendwo in der Welt passiert, sondern auch vor unseren Augen in unserem Land. Und dass deswegen die Frage der Verfassungstreue und der staatstragenden Mitteparteien nicht eine Frage der Gesinnung ist und der moralischen Abwertung des Gegners, sondern tatsächlich auch die Fähigkeit zur Reform. Das scheint mir erstmal das Allerwichtigste zu sein.
Aber was hat das mit der Parlamentsgröße zu tun zum Beispiel?
Naja, das hat, glaube ich, schon sehr eng was miteinander zu tun. Die Frage der Reduktion der Größe des Parlaments hat ja zwei voneinander getrennte Seiten. Das eine ist, dass es darum geht, denjenigen den Wind aus den Segeln zu nehmen, die es sowieso schon immer gewusst hatten, dass das Parlament die Selbstbereicherung der politischen Klasse ist und die alle unfähig sind, Opfer zu bringen, wenn es in ihre eigenen Pfründe geht und so weiter. Er hat, glaube ich, auch recht, dass die CDU/CSU sich da einfach einen Bärendienst erwiesen hat mit ihrer strikten Ablehnung der Reduktion der Wahlkreise. Das andere ist mir, glaube ich, noch viel wichtiger, weil ich glaube, dass die Erfahrungen zeigen, dass ein kleines Parlament im Grunde auch ein viel mächtigeres und bedeutenderes Parlament sein kann, weil es eben ein Parlament ist, das auch ein besseres Betätigungsfeld ist für ehrgeizige Politiker, die sich auszeichnen können, wo das Ringen in sachlichen Auseinandersetzungen nicht irgendwie einfach an der schieren Größe und Komplexität des Betriebes so leidet. Das ersetzt natürlich nicht die Diskussion darüber, was wir eigentlich für ein Wahlrecht brauchen, um dahin zu kommen, zu einer solchen Reduktion. Ob sie jetzt in mehreren Schritten oder in einem Schritt, das ist ja erstmal sekundär.
Bleiben wir noch kurz bei der Größe. Mein Eindruck wäre dann eher, wenn weniger Menschen dann aber die grundlegenden Entscheidungen treffen, dann ist das doch auch ein Stück weit undemokratischer.
Naja, also es sind am Ende in einem Parlament immer verschwindend wenig Leute im Verhältnis sozusagen zu den Wählerinnen und Wählern. Repräsentative Demokratie beruht immer darauf, dass die Repräsentanten ganz wenige sind im Gegensatz zu den ganz vielen, die eben repräsentiert werden. Da nimmt es sich auch nichts, ob es 400 oder 700 sind. Entscheidend ist aber einfach, dass Parlamente ja dann stark sind, wenn sie in der Lage sind, ehrgeizige politische Talente anzuziehen, die sich auszeichnen wollen, die politische Projekte vorantreiben wollen, die in ihren Parteien nach vorne kommen wollen, die auch Regierungsämter anstreben. Und das ist natürlich in einem Parlament, was etwas überschaubarer ist, was auch etwas kleinere Ausschüsse hat, was etwas stärker auf sozusagen der persönlichen Vertrautheit des Personals beruht, was da tätig ist, da ist das leichter als in riesigen Parlamenten, die erstmal 3 Jahre brauchen, dass man sich überhaupt kennt.
Das heißt, das jetzige Parlament, der jetzige Bundestag, da gibt es einfach zu viele unsichtbare Mitläufer.
Ja, der Bundestag ist eben in seiner Arbeitsform eigentlich auch ein Parlament, was auf diese Größe nicht angelegt ist. Ich meine, das englische Unterhaus ist ja von einer vergleichbaren Größe. Es hat auch sehr viele Abgeordnete, über 600. Also ist gar nicht so viel kleiner als der Bundestag. Der Bundestag ist aber ein Parlament, was ganz stark nicht im Plenum, also in der großen Plenardebatte arbeitet, sondern was ganz stark aus seiner detaillierten Gesetzgebungsarbeit und Regierungskontrolle in den Ausschüssen funktioniert. Und diese Ausschüsse werden natürlich, wenn das Parlament größer wird, auch größer. Und die Ausschüsse werden, wenn das Parlament kleiner wird, auch kleiner. Und diese Ausschüsse, wenn die natürlich typischerweise schon eine kritische Größe von 40, 50 irgendwann überschreiten, dann wird natürlich auch in diesen Ausschüssen sozusagen effiziente Gesetzgebungs- und Regierungskontrollarbeit einfach schwieriger.
Die Frage ist nur, ob das die Unzufriedenheit der Menschen mit dem Parlament verändert, weil es sind dann ja, um es mal ganz grob zusammenzufassen, einfach nur ein paar weniger Abgeordnete, die etwas besser zu sehen sind, die eben Entscheidungen treffen, die dann zum Beispiel unpopulär sind.
Ja, das ist natürlich richtig, aber das ist natürlich die Grundsatzfrage, ob überhaupt Formen des politischen Systems gewissermaßen die ganze aus vielen Faktoren zusammengesetzte Krise des politischen Systems so lösen können. Ich meine, zum Teil hängt es natürlich einfach auch an einem sich irgendwie breitmachenden Gefühl einer diffusen Unzufriedenheit, Bedrohung. Daran kann das politische System aus sich heraus natürlich nur sehr begrenzt was machen. Eine Wahlrechts- oder Parlamentsreform tut nichts gegen die ökologische Krise und auch nichts gegen die Globalisierung. Also die Handlungsmöglichkeiten sind von vornherein begrenzt. Aber das ändert ja nichts daran, dass man solche Reformen angehen sollte, schon deswegen, um zu zeigen, dass sie möglich sind.
Haben Sie für sich eine gewisse Grundgröße, die das Parlament, die das deutsche Parlament brauchen, funktionieren zu können? Also wo wäre sozusagen Ihre unterste Messlatte?
Naja, die gesetzliche Abgeordnetenzahl von 598 wäre ja schon mal eine Hausnummer. Wenn wir da hinkommen würden, denke ich, könnten wir alle ganz zufrieden sein.
Das sagt Florian Meinl. Er ist Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität Würzburg. Herr Meinl, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Kunst sollte im besten Fall nur über das Gefühl funktionieren. Was ich höre, was ich sehe, das gefällt mir, weil es einfach toll ist, weil es spannend ist, oder es gefällt mir nicht, weil ich es zum Beispiel langweilig finde. Aber Kunst funktioniert dann doch anders. Ich mag zum Beispiel ein Lied, weil es von einer Künstlerin ist oder weil es gerade ein Trend ist, diese Musik zu hören. Oder ich stehe auf Kunst, weil sie teuer ist. Oder ich mag einen Film nicht, weil der Schauspieler einfach nicht mein Typ ist. Namen sind in der Kunst oft alles. Und das geht die Pinakothek der Moderne in München jetzt anders an. Sie präsentiert ihre Neueinkäufe und andere zeitgenössische Werke ganz ohne biografische Angaben. Und sie will, dass die Besuchenden rein auf einer seelischen Ebene schauen, gefällt mir das oder nicht. Ob das klappt, hat sich Tobias Krone angeschaut. Er war an der Ausstellung Feelings, Kunst und Emotion, schon einmal drin.
Groß ist die Kunst und klein die eigene Existenz. Mit dieser Urerfahrung so mancher Museumsbesuchenden empfängt einen die Ausstellung Feelings in Form eines kleinen Ölgemäldes von 2005.
Die Arbeit von Stefan Melzel ist natürlich eine sehr zurückgenommene Arbeit. Sie kommt so klein und unscheinbar daher. Und wenn man sich aber überlegt, was sowas auslöst, ein kleines Mädchen steht in der Ecke, dann weiß man, was das zu bedeuten hat. Allein sein, einsam sein, sich irgendwie auch nicht beachtet zu fühlen. Also das ist eine ziemliche brutale existenzielle Erfahrung, die hier zum Ausdruck kommt.
Sagt die Dokumentarfilmerin und Co-Kuratorin Nicola Gräf. Das Bild kann als selbstironische Geste der Ausstellungsmacherinnen verstanden werden, denn den autoritären Gestus der Hochkultur wollen sie diesmal gerade vermeiden. Die Pinakothek der Moderne verzichtet diesmal auf das Schildchen mit Künstlernamen und Werktitel. Einen unvorbelasteten Zugang zur Kunst wolle sie ermöglichen und damit fruchtbare Diskussionen über Interpretationsspielräume, sagt der Kurator Bernhard Schwenk.
Bei dem Werk von Stefan Melzel beispielsweise ist es gar nicht so ausgemacht, dass es sich um ein Kind handelt. Zwar sind die umliegenden Möbel sehr groß, daraus schließt man, dass die Person sehr klein ist, aber die Haare und die Figur, das könnte durchaus auch eine junge Erwachsene sein.
Ein zeitgenössisches Kunsterleben, das nur unter der Haut wahrgenommen werden soll. Ob so etwas funktioniert? Zunächst kann man festhalten, dass ein solch vorintellektueller Zugang nicht weniger herausfordernd ist. Denn wie eindeutig sind schon unsere Gefühle?
Am Anfang hatten wir vor, die Räume nach Gefühlen zu ordnen. Also einen Angstraum und einen Freudenraum. Wir haben sehr schnell festgestellt, dass die Betrachtung von Werken sehr unterschiedlich ausfallen kann. Die Gefühle, die sich dabei zeigen oder die Emotionen oder Affekte. Es gibt Arbeiten, die findet jemand ganz furchtbar ekelhaft. Und andere stehen davor und lachen.
Wie zum Beispiel der Knettrickfilm von Nathalie Djurberg und Hans Berg, Nicola Gräf.
Und dann, wenn man sich diese niedlichen Knetfiguren anguckt, am Ende feststellt, dass es um sexuellen Missbrauch geht, um Misshandlung, um Verdrängung, um Traumata. Und zwar in der brutalsten Exegese. Und das ist eben auch das, was Gefühle ausmacht, dass man eben dieses Werk so lesen kann, dass man sich totlacht im wahrsten Sinne des Wortes und jemand anders fühlt sich zutiefst verletzt, berührt und beschämt.
Ohne den berüchtigten Namen des Künstlerduos im Hinterkopf kann man den Trickfilm, in dem eine Frau stirbt und nach in einem Wald von drolligen Tierchen zerfressen wird, auch erst einmal ganz einfach staunend zur Kenntnis nehmen, den eigenen Emotionen Zeit lassen, ohne den psychoanalytischen Filter zu bemühen. Das Interessante am Experiment ist auch, dass sich teils sehr politische Kunst durch die Kontextlosigkeit sehr unpolitisch direkt wahrnehmen lässt. Ruprecht von Kaufmanns Porträts von Geflüchteten in Öl erscheinen als das, was sie sind. Gesichter, müde vom Grauen, das sie durchgemacht haben. Ob Kriegserfahrung oder die First-World-Pathologien unserer eigenen Hemisphäre, das muss erst einmal nicht interessieren. Kunst darf hier in ihrer universellen Kraft wirken, in uns selbst, ohne dabei immer zu den oder das andere zu produzieren. Ein bisschen will Kurator Bernhard Schwenk seine Arbeit auch als Geste gegen den Kunstmarkt verstanden wissen.
Also der Markt gibt da schon ganz hart was vor. Das Signature-Piece ist das, was sich am besten verkauft. Und es ist sehr kühl. Es gibt andererseits auch viele Sammler, die sagen, ich sammle das, was mir gefällt, wo ich einen Zugang habe.
Ingrid Götz beispielsweise hat eine hochemotionale Sammlung. Also das war für uns ein ganz toller Fundus, aus dem wir auch schöpfen konnten, wo auch spürbar ist, dass diese Frau keine Angst vor Gefühlen hat in ihrer Sammlung.
Der rein emotionale Zugang. Wer mit den jahrelang angeeigneten Routinen der Museumsbesucherin die Ausstellung betritt, dürfte damit Schwierigkeiten haben. Denn ob man will oder nicht, schleppt man immer einen großen Rucksack an Vor- und Halbwissen mit sich herum. In einem Gemälde meint man, einen Neo-Rauch zu erkennen. Und siehe da, es entstammt dem Atelier seiner Partnerin Rosa Loy. Die Emotionalität tritt bei derartigen Erkenntnissen sofort in den Hintergrund. Und so bleibt letztlich die Empfehlung: Nehmt eure Kinder mit in diese Ausstellung, damit sie einmal mehr Einfühlung haben.